Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind
Sina
und Leonie.
Und heute haben wir einen Gast. Ich freue mich sehr. Wir laden ja anlässlich des Pride Month Menschen aller Regenbogenfarben zu uns ein und lassen sie ihre ganz persönliche Geschichte erzählen. Heute bei uns zu Gast die Influencerin Jules Vogel. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Wir reden heute über das Thema offene Beziehung und Polyamorie. Sehr spannend.
Ja.
Sagst du ein paar Worte?
Ja, gerne.
Bevor wir starten,
bevor
gleich.
Wir,
die Sine kann es kaum erwarten. Ich
bin gleich rein. Bin total neugierig, tatsächlich, ja. Wirklich.
Ja, gerne. Also, du hast mich ja eh schon vorgestellt. Ich bin Influencerin. Ich bin 24 Jahre alt. Ich muss immer kurz überlegen. Und ich lebe seit 5 Jahren in Wien, arbeite eben im Online-Bereich als Influencerin und lebe in einer offenen Beziehung mit meinem Partner seit fast 4 Jahren mittlerweile und ja, würde da sehr gerne mit euch drüber quatschen und so meine Ansichten drüber teilen, weil ich eben auch früher in eher monogamen Beziehungen gelebt habe und sich das auch so entwickelt hat bei mir und ich da mehr oder weniger reingerutscht bin. Mhm. Und ich glaube, das kann sehr spannend sein für viele Menschen.
Voll, ja. Das Interesse ist riesig bei unserer Community zu dem Thema. Ja. Das findet man, also wir kriegen ja richtig viele Anfragen von euch da draußen auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna, dass ich es rausbringe. Also deswegen glaube ich...
Endlich mal einen Fehler gemacht.
Endlich mal wieder. Deswegen glaube ich, ist das Thema wirklich... Super aufgehoben in unserer Community.
Ja, es haben auch super viele Leute uns Fragen zugeschickt, die haben wir versucht natürlich auch mit einzubauen, aber wir wollen vielleicht mal beim Beginn starten. Ich habe ja recherchiert ein bisschen, du weißt, ich interessiere mich auch für das Thema aufgrund des Podcasts und auch privat einfach sehr dafür. Und Polyamorie, offene Beziehung, ich habe 1000 Begriffe gefunden. Kannst du ein paar Begriffe erklären, was sind die Unterschiede? Und in welcher Definition sozusagen lebst du?
Gerne. Also ich glaube auch, dass da sehr viele Fragezeichen noch da sind, wie man das jetzt definiert. Was ich auch ganz oft höre, ist eben Polygamie. Grundsätzlich würde ich so unterscheiden, also meines Wissens nach ist Polygamie eher religiös, hat eher den religiösen Hintergrund, also eben die Viel-Ehe. Und Polyamorie ist eher so ein umfassender Begriff, um dieses Gefühl von, okay, ich liebe nicht nur einen Menschen oder ich gestehe mir ein oder erlaube mir, dass ich Gefühle einer bestimmten Art oder eben auf dieser romantischen Ebene für mehrere Personen empfinden kann. Das ist so der Überbegriff, würde ich sagen. Und offene Beziehung wäre das, was ich auch so als meine Definition wählen würde grundsätzlich. Das bedeutet einfach, dass man eben nicht monogam lebt, also quasi das Gegenteil von Monogamie und bedeutet in unserem Fall, dass wir eben unsere Beziehung offen leben. Wie genau das aussieht, werden wir, glaube ich, dann noch ausreichend besprechen. Da möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen.
Max, wir haben das jetzt leider, oh Gott, ein kleiner Fehler ist uns unterlaufen. Magst du deine Pronomen eigentlich vorab sagen? Ich weiß ja, deswegen habe ich dich auch schon so angesprochen, aber ich fände es schön, wenn wir das jetzt im Zuge der Pride auch machen.
Genau, meine Pronomen sind sie. Okay. Also, mein Pronomen ist sie.
Ja. Sehr gut. Apropos, wie ist es dazu gekommen? Du hast ja auch erzählt, du bist aus monogamen Beziehungen rausgekommen. War es für dich von Anfang an gleich Datingmarkt? Ich date jetzt nur noch mal jemanden mit offener Beziehung. Ich kenne ja eure Kennenlerngeschichte, ich habe da ja ein bisschen den Vorteil, aber die Sina kennt sie noch nicht und deswegen, let's go, erzähl mal, wie kam es dazu?
Ich glaube, ich war so diese klassische 21-Jährige, die sich vorgenommen hat, so okay, jetzt komme ich gerade aus einer langjährigen Jugendbeziehung, so meine erste Liebe, wir waren 5 Jahre lang in einer Beziehung und ich dachte mir so, okay, jetzt bin ich in Wien, ich bin Single, das wird jetzt sicher mal länger so bleiben und daran möchte ich jetzt auch wirklich nichts ändern und wollte mich einfach ein bisschen mehr ausleben, weil ich am Ende meiner monogamen Beziehung auch gemerkt habe, so okay, mir fehlt so ein bisschen, dass ich andere Erfahrungen noch machen kann, vor allem, weil mein Partner damals auch mein erster Sexualpartner war und dann war ich einfach an dem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt erstmal nur meine eigenen Dinge im Fokus, ich selber im Fokus, meine sexuelle Auslebungsphase so im Fokus und natürlich, wie es immer so ist, habe ich genau in dieser Phase dann meinen jetzigen Partner kennengelernt, nach sehr wenigen Monaten des Single-Seins, also ich glaube, ich war so ein halbes Jahr lang Single und habe ihn dann kennengelernt, zufällig auf einer Party, in einem Club, in dem ich noch nie vorher war und einem Club, in dem er vorher nie war und wir sind uns über den Weg gelaufen, er hat mir seinen Drink angeboten, wir haben getanzt und dann, wie man es oft so macht, habe ich ihn auf Instagram gestalkt, habe dann seine Bilder geliked und dann haben wir uns getroffen und es war einfach ab dem ersten Date an so bam und wir haben uns einfach so ineinander verknallt in der ersten Woche schon, als wir uns kennengelernt haben und haben aber relativ schnell gemerkt, dass wir beide eigentlich erstens keine Beziehung suchen und zweitens sehr, sehr offen sind für etwaige andere Erfahrungen. Am Anfang hatten wir zwar eh nur Augen füreinander und man denkt ja nicht wirklich drüber nach, okay, möchte ich jetzt andere Leute daten, wenn man so komplett verknallt ist in eine Person. Aber wir haben immer offen drüber gesprochen, auch über unsere früheren PartnerInnen, was, glaube ich, auch sehr ungewöhnlich ist für viele, dass man sofort so, also alles auf dem Tisch und man spricht offen drüber, wie hatte man Sex, mit wem hatte man Sex und das war bei uns nie wirklich ein Thema, dass wir da nicht drüber sprechen können und sind dann so, glaube ich, reingewachsen in das Thema und haben so schrittweise abgecheckt, wie offen wir dafür sind, auch um das mit uns selber, glaube ich, abzuklären und nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr haben wir dann beschlossen, mal so ein bisschen wirklich in diese offene Richtung zu gehen, zu sagen, okay, wenn du mal auf einer Party mit jemandem rummachen willst, ist es okay oder vielleicht haben wir mal einen Dreier gemeinsam und das waren so unsere ersten Steps.
Das heißt, ihr seid nicht von einer Beziehung, die komplett close war und sehr, okay, wir sind fix zusammen, nur wir zwei und sonst keine anderen Menschen erlaubt, sondern ihr wart von Anfang an sehr offen mit dem Thema.
Ja, wir waren mit dem Thema so offen. Am Anfang haben wir einfach, also es war einfach gar keine Frage, ob es jetzt offen oder monogam ist, sondern wir waren einfach so, also wir hatten wirklich nur Augen füreinander so sehr, dass unsere FreundInnen einfach schon sehr genervt waren. Also wir waren so richtig dieses Klischee, happy in love,
Turteltäubchen.
Ja, extrem. Und auch so 24-7 aufeinander geklebt. Also
das hat sich zusammengezogen, sehr schnell. Also ja, richtig schnell.
Voll, ja, ich habe damals noch alleine gewohnt und mein Partner hat dann überlegt, aus seiner WG auszuziehen, weil es nicht so gut funktioniert hat. Und dann war ich einfach so nach einem Monat, als wir uns einen Monat gekannt haben, so, ja, hey, bevor du dir jetzt eine neue Wohnung suchst, zieh doch einfach mal bei mir ein. Schiefgehen kann es immer. Probier es einfach mal. Ich muss auch sagen, in der Zeit hat sich eine nahestehende Person von mir nach 10 Jahren getrennt. Und deswegen dachte ich mir einfach so, naja gut, schiefgehen kann es anscheinend immer. Also wer hat schon eine Garantie? Ich mache das jetzt einfach, ich biete es ihm an. Und wir waren sowieso ständig beieinander. Also es hat sich dann einfach richtig angefühlt und wir sind da so einfach ins kalte Wasser gesprungen.
Schön. Und habt ihr es nicht bereut, offensichtlich?
Nee, bis jetzt nicht.
Ja, don't ask, don't tell oder völlige Offenheit. Ich habe herausgehört, völlige Offenheit. Ihr handhabt ihr das jetzt so? Oder habt ihr schon Sachen, wo ihr sagt, okay, da braucht ihr gar nicht drüber reden? Was sind die Regeln?
Ja.
Was ist es
das
denn?
Das ist das, was sich einfach jeder Mensch fragt, der sowas noch nie erfahren hat am eigenen Leib. So, wie? Was sind die Regeln?
Ja. Ich glaube, wir haben nie wirklich Regeln definiert, haben aber so festgesetzt, dass wir immer über alles sprechen, wenn uns irgendwas negativ auffällt, wenn irgendwas etwas negative Gefühle in uns auslöst und haben einfach immer versucht, aufeinander Rücksicht zu nehmen und kannten uns ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon so gut, dass wir wussten, okay, was könnte die andere Person verletzen und was sollte ich kommunizieren und wie sollte ich damit umgehen, sollte ich vielleicht Dinge nochmal abklären, wenn ich mir unsicher bin und genau aus den Gründen mussten wir jetzt nicht so wirklich Regeln aufstellen. Ich meine, im Prinzip, ja, man kann es als Regel bezeichnen, dass man sagt, man verhütet immer, dass einfach sexuelle Gesundheit an oberster Stelle steht, auch um eventuell PartnerInnen zu schützen. Und das ist so unsere einzige Regel, würde ich jetzt mal sagen. Und dass wir füreinander irgendwo doch Priorität haben, also dass man jetzt nicht immer nur sein Ding durchzieht, mit Ellbogen ausgefahren durch die Welt läuft, sondern dass wir schon, wenn der andere eben sagt, okay, ich fühle mich mit der Person zum Beispiel, die du gerade datest, einfach nicht wohl oder diese Situation löst in mir was Negatives aus, dass das Priorität hat und dass man dann nicht sagt, ja, mir egal, wir haben eine offene Beziehung, tschüss.
Das klingt extrem reif, muss ich sagen. Also ich glaube, das haben manche Menschen, die 30 Jahre verheiratet sind, mit so einem Respekt auch voreinander.
Ja, ich finde, das ist ja das Schöne, weil wir kennen uns ja schon länger und ich finde, das ist das Schöne an eurer Beziehung auch, dass man das spürt und merkt, dass da ein Respekt da ist und dass ihr aber, ich meine, ich bin ja 31, wir sind ja doch ein bisschen an Zeit verloren. Und ich finde aber, dass ihr in eurer Beziehung so viel reifer wirkt als viele meines Umfelds in meinem Alter, finde ich. Und das finde ich Das ist selten, dass man sowas...
Man erlebt es so wirklich vor allem, also ich glaube echt so, dass man das auch gar nicht so aufs Alter definieren kann, wie reif auch wer ist mit dem Thema vor allem, weil, ja, man glaubt es immer, es ist echt so ein Vorurteil, so ein bisschen.
Keiner wird besser. Ja. Es gibt Leute mit 40, die führen sich ja auf, der 14-Jährige.
Voll. Ja. Schaut auf. Du weißt, mich aus persönlicher Betroffenheit sehr interessiert, weil ich mit dem Thema Eifersucht immer sehr gehadert habe. Wie geht es ihr mit dem Thema Eifersucht um?
Ich glaube, ich habe so gemerkt, also ich kann natürlich nur von mir sprechen, aber ich habe gemerkt, ich empfinde schon sowas wie Eifersucht auf eine Art. Aber das sind immer Momente, in denen ich mich eigentlich selbst nicht als Priorität sehe, würde ich jetzt mal behaupten. Also so Lebensphasen, in denen man zu wenig Acht auf sich selber gibt, sich selbst zu wenig Aufmerksamkeit schenkt, vielleicht auch die eigenen Bedürfnisse zu wenig kommuniziert, dann aber sich natürlich wünscht, dass der Partner, die Partnerin das kompensiert oder das ja lesen kann, ohne dass man es ausspricht. Also ich glaube, das kennen wir alle, dass man sich manchmal vorstellt oder man denkt, das ist ja so offensichtlich, wie ich mich gerade fühle, aber natürlich ist es das für eine andere Person nie. Und in solchen Momenten, wenn dann was passiert, was mich vielleicht verletzt, aber eher aus dem Grund, dass ich es nicht wirklich kommuniziert habe, was ich mir gerade wünsche und was ich gerade brauche, dann kommt es vor, dass ich mich ein bisschen ja, zweitrangig fühle manchmal oder irgendwelche unbegründeten Eifersucht so empfinde. Und ja, das sind so die Momente auf jeden Fall. Also ich bin auch nicht frei davon. Ich glaube, mein Partner ist da eher noch der super relaxed mit dem umgeht, aber der hat einfach eine ganz andere Persönlichkeitsstruktur. Ich würde es überhaupt nicht aufs Geschlecht beziehen, sondern einfach aufgrund unserer sehr unterschiedlichen Herangehensweise an menschliche Beziehungen auch und an uns selbst empfinden wir das unterschiedlich, aber ich bin auf jeden Fall nicht frei davon.
Das ist mir angenehm zu hören, muss ich sagen, weil man glaubt da immer so, wenn eine offene Beziehung funktioniert, dass die Menschen also sowas überhaupt nicht verspüren. Und also ich merke es zum Beispiel schon auch, dass mir halt natürlich jetzt, weil ich halt dieses Thema oft habe oder gehabt habe, jetzt mittlerweile auch schon Gott sei Dank immer weniger, aber dass mir halt auch sehr oft Mädels schreiben eben wegen dem Thema Eifersucht. Und was man schon immer so mitkriegt, ist, dass es die Leute total zerfrisst und auch Beziehungen zerstört. Also das ist halt wirklich schon ernst zu nehmen in einer Beziehung auf alle Fälle. Ist es deine erste offene Beziehung? Jetzt so in dem Sinne? Ja, weil du hast ja eigentlich vorher die Beziehung gehabt und dann hast du dein Single-Dasein versucht.
Ja, ich habe es versucht. Ja, genau. Also ich war von 15 bis 20 in einer monogamen Beziehung mit meinem Ex-Freund und war dann ein halbes Jahr Single und habe dann meinen jetzigen Freund kennengelernt.
Mhm. Ich habe eine Frage und zwar, weil du schreibst ja auf Instagram, wo man dich auch findet und dir sehr gerne auch folgen kann, dass du pansexuell bist, kannst du vielleicht das auch nochmal beschreiben? Weil ich glaube, es ist halt vielleicht auch ganz spannend zu sehen, wie deine Sexualität ausschaut sozusagen, dass man auch vielleicht ein bisschen deine offene Beziehung versteht oder wie du datest sozusagen.
Für mich bedeutet pansexuell eigentlich, dass ich einfach keine Vorauswahl aufgrund der Geschlechteridentität treffe. Früher hätte ich mich wahrscheinlich eher als bisexuell definiert, aber mittlerweile habe ich einfach gemerkt, dass ich da sehr viel offener auch geworden bin und sich da auch meine Sicht ein bisschen verändert hat, beziehungsweise ich einfach mehr von der Community auch kennengelernt habe oder mehr einen Weitblick dafür bekommen habe und sehr oft gemerkt habe, dass ich zum Beispiel so ein paar non-binäre Menschen kennengelernt habe, die ich sehr attraktiv fand, was ja dann schon für dieses Pansexuelle auch wieder spricht und da ja mich einfach mittlerweile sehr viel wohler fühle mit dem Begriff.
Also du datest sowohl sozusagen genderfluid, kann man
genau sagen, genau.
Sehr cool.
Aber ich bin mit dem Begriff zum ersten Mal durch Miley Cyrus, glaube ich, in Berührung gekommen vor einigen Jahren. Also das war damals wirklich so, kann ich mich erinnern, da habe ich mir die Vogue gekauft, wo sie im Cover war. Das ist 2015, 2016. Und ich habe das voll spannend gefunden, weil ich glaube, bei uns war das damals eigentlich kein, so, also der Begriff war bei uns eigentlich nicht präsent. Das ist eigentlich durch Amerika sicher auch gekommen. Und ich finde, dass das eine gute, sehr wertfreie Identität irgendwo auch ist. Weil ich habe schon oft das Gefühl, dass Menschen, die bisexuell sind, dann oft auch so die Ausgrenzung aus mehreren Communities erfahren anscheinend. Also ich habe das auch öfter gelesen, auf der Uni haben wir das behandelt in einem Fach. Und ich habe das, also natürlich, weil es halt mich selber nicht betrifft, eigentlich interessant gefunden. Also ich finde den Begriff pansexuell extrem, extrem interessant.
Hast du da aber trotzdem Anfeindungen in deinem Umfeld? Also, weil ich meine, du stehst ja erstens auf Instagram so öffentlich, aber ich meine, man sagt das vielleicht mal im nähersten Umfeld, dass man bisexuell ist oder pansexuell oder auch eine offene Beziehung führt. Wie war das für dich? Waren das War das schwierig oder?
Ich glaube, ich erlebe eher so positive Diskriminierung, was ja nichts damit zu tun hat, dass es jetzt als positiv empfunden wird, sondern einfach dieses zum Beispiel Sexualisieren von Frauen, die mit Frauen Sex haben, oder von weiblich gelesenen Personen, die mit weiblich gelesenen Personen Sex haben. Mhm. Das erlebe ich eher, oder dass zum Beispiel mir meine Sexualität abgesprochen wird, weil ich ja mit einem Mann in einer Beziehung bin. Das erlebe ich auch sehr oft, dass Menschen eben, also das habe ich auch schon so als Aussage gehört, so, ja, früher war sie bisexuell, aber jetzt ist sie mit einem Mann in einer Beziehung, also ist sie jetzt wieder straight. Also so auf die Art.
So auf die Art, man kann hin und her springen, oder wie?
Genau,
dass die Leute
genau.
Das so interpretieren.
Also als wäre es auch so meine persönliche Wahl, so okay, ja, jetzt lege ich das wieder ab, weil, ja, weil es ist bequemer, oder eben auch so diese Schiene von, das ist, glaube ich, eher so die Diskriminierung, die man vielleicht direkt leider manchmal aus der Community erfährt, dass Menschen eben sagen, ja, okay, am Ende sind ja alle bisexuellen Frauen, sind wieder in Hetero-Beziehungen, weil es bequemer ist. Oder alle bisexuellen Männer sind in Hetero-Beziehungen, weil es ja bequem ist, in der heterosexuellen Beziehung zu sein. Mhm. Also das sind so die Argumente, die ich höre. Aber grundsätzlich habe ich immer ein sehr offenes Umfeld gehabt, glücklicherweise. Und habe auch in meiner Familie oder in meinem direkten Freundeskreis, Bekanntenkreis eigentlich nichts Negatives erfahren.
Ja, aber das ist auf jeden Fall wichtig. Aber ich finde das voll spannend, weil ich habe das oft gehört von Frauen, die sozusagen sagen, dass sie bisexuell sind, dass sie das Problem haben, wenn sie dann in eine Hetero-Beziehung gehen, dass sie da halt, ja, so auf die Art, so, ja, du hast nur einen Typen gebraucht, damit du nicht mehr, du bist nur bi, wenn du Single bist, so auf die Art.
Ja, ich finde es ja so schade, dass man das dann irgendwie so als, also wenn man wirklich also Episoden halt erlebt, wo man sich denkt, ich würde jetzt gerne mal eine Beziehung oder eine sexuelle Erfahrung mit einer Frau ausprobieren, dass das dann irgendwie so, ja, du hast das Ausleben halt braucht und dann auch wieder irgendwie zur Heterosexualität zurückzufinden. Also das finde ich immer voll schade, weil ich glaube, dass man da ja so viel mehr draus zieht, wie nur eine sexuelle Erfahrung irgendwie mit dem Menschen. Darf ich dann einen Wein noch schenken?
Ja, gerne.
Ja.
Werbung.
Eine gesunde Vaginalflora trägt maßgeblich dazu bei, dass wir uns untenrum wohl und vor allem gesund fühlen. Sie verhindert, dass Keime und Pilze Infektionen auslösen und ist deshalb sehr, sehr wichtig für unsere Gesundheit. Was die wenigsten vielleicht wissen, Vaginagesundheit beginnt im Darm. Und es gibt eine tolle Alternative, wie man seiner Vaginalflora etwas Gutes tun kann, und zwar mit Probiotika zum Trinken. Die sind eine verträgliche und vor allem sehr hygienische Möglichkeit, um eine gestörte Vaginalflora wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Ja, und jeder kennt das, man nimmt ein Antibiotikum und tja, meistens kommt dann auch eine kleine Pilzinfektion über den Weg. Und nicht nur Pilzinfektionen gibt es, es gibt ja auch Harnwegsinfekte. Und das gehört nach wie vor leider zu den Tabuthemen unserer Gesellschaft. Dabei ist es so wichtig, eine gesunde Vaginalflora zu haben. Und dafür ist Omnibiotic Flora Plus. Es ist ein spezielles Probiotikum mit Milchsäurebakterien, die sich in deiner Vagina ansiedeln und fremden Keimen einfach keine Chance lassen. Und dieser Effekt ist sogar bewiesen in gewissen Studien. Das kann man alles gerne nachlesen. Wir können euch da wahrscheinlich auch mal was verlinken. Und die Sina hat ja sogar Erfahrungsberichte.
Also ich nehme es schon relativ lang tatsächlich, schon einige Jahre. Vor allem immer während so zum Beispiel Grippesaisonen oder wenn ich selber eben Antibiotikum nehmen muss. Also das letzte Mal zum Beispiel bei meiner Operation, wo ich ziemlich herbe Medikamente genommen habe. Man hat immer so das Gefühl, es schlägt sich halt wirklich sofort auf die Vaginalflora, wenn man nicht hundertprozentig fit ist. Und ich mag eben diese Anwendung mit dem auflösbaren Pulver persönlich sehr, sehr gern, weil es unkompliziert ist und vor allem sehr hygienisch. Also man kann es halt zum Beispiel in der Arbeit einnehmen, wenn man nicht möchte, dass es irgendwie jeder mitbekommt. Und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, der seiner Vaginalflora was Gutes tun möchte.
Und da haben wir doch was, oder? Verratest du's?
Da haben wir was. Ja. Um euch natürlich auch von dem Effekt zu überzeugen, haben wir ein besonderes Goodie für euch. Mhm. Auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna verlosen wir nämlich ein Paket mit 3 Monatspackungen Omnibiotic Flora Plus, einmal Omnilogic Fiber, einmal Metacare Eisen und einmal Caricol. Weitere Infos findet ihr auf Instagram unter unserem letzten Posting.
So, Sina schenkt fleißig nach. Ich habe da noch eine Frage. Also, mein letztes Update ist offene Triade. Magst du kurz Triade erklären? Ich glaube, ich habe mich jetzt schon so ein bisschen eingelesen. Unsere Zuhörerinnen wissen vielleicht das noch nicht. Bist du noch in der offenen Triade? Was ist eine Triade? Und ja.
Ja, um das mal vielleicht von ganz vorne aufzurollen. Also, Triade ist quasi so ein Begriff aus der polyamorösen Szene-Community, der beschreibt, dass man zu dritt in einer Beziehung ist, also wie eben Triade schon aussagt, kann man sich eigentlich ganz gut ableiten. Da gibt es auch unterschiedliche Formen. Also es gibt auch Triaden, die geschlossen sind, also quasi wie eine monogame Beziehung, nur eben zwischen drei Menschen. Und es gibt auch offene Triaden. Es gibt auch teiloffene Triaden beziehungsweise gerichtete Triaden, die zum Beispiel sich auf eine Person fokussieren. Also dass nicht jeder mit jedem in dieser Triade in Verbindung tritt, sexuell oder auch emotional, sondern dass eben zum Beispiel zwei Personen mit einer Person in einer monogame Beziehung sind. Also, aber also das
nicht monogam, aber halt ja triadisch.
Triadisch. Also das ist eben so eine, das ist eben eine Form von Polyamorie. Und ich würde mich ja selber auch als polyamorös grundsätzlich bezeichnen, also dass ich immer die Option sehe, dass ich mich in mehr als einen Menschen verlieben kann, mehr als einen Menschen lieben kann und dass vor allem auch die Arten, wie ich verschiedene Menschen liebe, sehr unterschiedlich sein können, ohne dass ich das Gefühl habe, da irgendwie eine Priorität haben zu müssen oder zu sagen zu müssen, okay, die Liebe ist jetzt mehr wert als die Liebe, weil, Punkt. Das ist so grundsätzlich schon mein Ansatz und wir haben vor kurzem eigentlich auch noch so quasi offiziell in einer Triade gelebt und ich tue mir da immer ein bisschen schwer damit, weil das Thema natürlich, das sind auch so die Schattenseiten, glaube ich, vom Leben in der Öffentlichkeit, man probiert was für sich aus und man steht auch offen dazu und Menschen denken, okay, du hast jetzt alle Antworten schon drauf. Manchmal ist es aber auch so ein bisschen so ein Trial-and-Error-Ding und so war es eben bei uns auch. Wir haben uns so offiziell definiert und haben das für uns auch so gelebt. Es hat sich seitdem auch nicht wirklich viel verändert, nur hat sich verändert, dass wir eben gesagt haben, okay, wir fühlen uns einfach mit diesem Label nicht wirklich wohl, so zu dritt. Und dadurch, dass mein Partner und ich auch diese Vorgeschichte hatten und schon vorher in einer Beziehung waren, hat sich das für alle Beteiligten einfach nie angefühlt, als wäre es so auf einer Ebene. Also ich glaube, das ist einfach sehr, sehr schwierig, nicht unmöglich, aber schwierig, da hinzukommen, wenn die eine Beziehung schon vorher bestanden hat, dass man da wirklich an den Punkt kommt, wo sich vielleicht die Person, die am kürzesten in dieser Beziehung drin ist, nicht irgendwie weniger geliebt fühlt, weniger inkludiert fühlt. Und so war es bei uns eben leider irgendwie doch, dass so dieses Gefühl aufgekommen ist.
Okay.
Und hat jetzt absolut gar nichts mit der Liebe zueinander zu tun, glaube ich. Also die existiert immer noch und diese enge Bindung auf einer speziellen Ebene. Nur hat sich das sehr, glaube ich, einschränkend doch angefühlt in dieser Bindung oder in dem, wie man es rausgegeben hat. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschlossen, dass wir eben diese Triade nicht mehr als solches benennen, uns immer noch wahnsinnig lieben, gerne in unserem Leben haben und auch sehr nah miteinander leben, aber einfach nicht diesen Stempel aufdrücken und somit alle...
Nicht nur eine Schublade.
Genau. Und einfach alle mehr Freiraum haben und mehr persönlichen Wachstum irgendwie auch wahrnehmen können. Dadurch, dass wir uns nicht in diese Schiene drängen.
Dann sage ich mal Cheers to that.
Cheers.
Cheers.
Cheers to keinen Schubladen denken.
Du, was natürlich jetzt so die One-Million-Dollar-Question ist, wie schaut der Alltag bei euch aus? Also wohnt ihr alle zusammen oder ist es irgendwie so WG-mäßig aufgebaut oder wie funktioniert das bei euch?
Wir leben zusammen eh schon seit über einem Jahr und sind auch vor ein paar Monaten in eine größere Wohnung gezogen, weil wir, glaube ich, doch alle Menschen sind, die sehr viel persönlichen Space auch brauchen. Und in der alten Wohnung hatten wir zum Beispiel nur zwei Zimmer und eine Küche gemeinsam, also quasi eine Dreizimmerwohnung. Und es war auf Dauer, vor allem mit Lockdown, man kennt es, einfach zu wenig Platz für jeden selbst. Und deswegen sind wir jetzt in einer größeren Wohnung. Jeder hat ein eigenes Zimmer. Wir haben aber auch ein Wohnzimmer, eine gemeinsame Küche und ziehen uns zurück, wenn wir den persönlichen Raum brauchen, verbringen aber auch eigentlich sehr viel Zeit miteinander, haben einen großen geteilten Freundeskreis und verbringen da eigentlich auch in dem Rahmen sehr viel Zeit miteinander. Also es ist sehr organisch, würde ich sagen, und ergibt sich eigentlich sehr, sehr gut. Und wir haben ähnliche Bedürfnisse nach Nähe und Distanz, was dann sehr angenehm ist.
Es ist sehr gut mit den eigenen Zimmern. Das ist zum Beispiel so ein Konzept, das ich in einer monogamen Beziehung eigentlich total vermisse. Also man gesteht sich das wirklich nicht zu, dass du als Paar zum Beispiel sagst, eigentlich ist es total nett, wenn jeder einfach seinen Raum hat. Ob das jetzt ein Büro ist oder ein Bastelraum oder ein Beauty Room oder keine Ahnung, was ist ja dann eigentlich wurscht. Aber das ist wirklich so bei den meisten Paarbeziehungen gehst du halt in die Wohnung rein und Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer irgendwie und dann du weißt ja da genau, wer welchen Bereich für sie beansprucht und ich finde ja oft, ist es ja tatsächlich so, dass die Frau halt echt zu diesen Küchebereich oder Schlafzimmerbereich eigentlich hat und der Mann hat irgendwo sei quasi Büro stehen. Mhm. Also ich finde das eigentlich also irrsinnig fortschrittlich und voll wichtig, dass einfach jeder Mensch seinen Raum hat. Das ist, ich glaube, also für jede Beziehung, egal wie die Beziehung ausschaut, extrem befruchtend ist.
Muss man dazu sagen, ist halt auch sehr privilegiert, sich total. Den Büroraum auch zu leisten.
Absolut, ja.
Also ich glaube, das ist halt, da kann man auch einfach sagen, dass das so ist, weil ich meine, Wiener Wohnpreise, du weißt, bis beim Suchen, sucht man mal länger. Ich meine,
absolut.
Aber vielleicht zu dritt eher eine Wohnung leistbar. Ich überlege schon.
Ja, das muss ich halt auch echt sagen. Also natürlich ist es immer noch sehr privilegiert, so viel Geld fürs Wohnen zu haben. Aber wir haben schon gemerkt, okay, zu dritt haben wir ganz andere Möglichkeiten. Und oftmals, wir haben jetzt zwar eine sehr große Wohnung, aber man würde zum Beispiel, wenn man jetzt ein Zimmer weniger hat und zu zweit als Paar zum Beispiel sucht, würde man eigentlich nicht so viel weniger zahlen in den Bezirken in Wien.
Du und alleine zahlst du, ich zahle so viel wie teilweise Menschen, also wenn man das auf den Quadratmeter rechnet, die zahlen weniger.
Ja, deswegen sind Alleinerzieherinnen ja die armutsgefährdendste Gruppe eigentlich, also gefährdetste Gruppe. Traurig, es ist wirklich so. Also eigentlich ist es so, Teamwork makes the dream work in jeder Hinsicht irgendwo.
Ja. Ihr seid ja auch damit öffentlich gegangen, also du vor allem generell mit deinem Leben, auch von Anfang an irgendwie in der Beziehung, das war ja schon öffentlich, ich folge dir auch schon ewig, wir sind auch schon länger befreundet, aber es ist erstens finde ich es immer schön, das zu sehen, dass du so öffentlich auch das irgendwie versuchst, den Menschen nahe zu bringen. Hast du es zu einem Punkt bereut? Gibt es Punkte, wo du sagst, du bereust? Das gibt es von den Leuten, hast du manchmal das Gefühl, du redest mit manchen Leuten gegen die Wand, wie gehst du mit dem Hate um, der vielleicht auch daherkommt? Du hast ja auch einen Podcast, der die Thematik eben auch oft bespricht, wie es ist, in einer offenen Beziehung, polyamorösen Beziehung zu leben. Ja.
Ich muss sagen, bereut habe ich es nie wirklich. Es gibt aber schon Punkte, an denen ich ein bisschen damit struggle. Also zum Beispiel eben, als das jetzt mit unserer offenen Triade oder mit unserer polyamorösen Beziehung war, hatte ich einfach das Gefühl, dass wir teilweise auch uns selbst ein bisschen unter Druck gesetzt haben, jetzt so öffentlich dazu Stellung zu beziehen, weil man ja offen zu Dingen stehen will, die einen großen Stellenwert im eigenen Leben haben und die eben vielleicht auch so ein bisschen Themen abdecken, die unkonventionell sind. Und das hat uns eben in die Position gebracht, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt öffentlich und das... Ich glaube, genau das war eine Sache, die uns sehr unter Druck gesetzt hat und uns an den Punkt gebracht hat, an dem wir dann schlussendlich waren, wo wir gesagt haben, eigentlich fühlt sich das gar nicht so gut an, wie wir gedacht hätten oder eigentlich entspricht das gar nicht dem, was alle glücklich macht. Und ich weiß nicht, wie es ohne Social Media dann gewesen wäre, ob man sich dann vielleicht einfach mehr Zeit lässt und nicht so das Gefühl hat, okay, ich werde eben immer darauf angesprochen, ist halt ja eigentlich zu dritt in einer Beziehung oder wohnt ihr nur zusammen und irgendwann hast du ja doch das Gefühl, du musst jetzt Stellung dazu beziehen und dann kommt man an so einen Punkt. Und ohne Social Media ist es natürlich leichter, da kann man einfach im eigenen Tempo ein bisschen besser vorgehen. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch super schön, weil ich so viele Nachrichten bekomme von Menschen, die auch in monogamen Beziehungen sehr viel mitnehmen aus der offenen Beziehung und sich zum Beispiel mehr... oder andere Gedanken über ihren Selbstwert machen oder sich zum Beispiel Gedanken darüber machen, woher kommt meine Eifersucht, was hat das mit meinem eigenen Selbstwert zu tun, was hat das vielleicht auch mit meiner Position als weiblich gelesene Person in der Gesellschaft zu tun und mit dem, was mir immer vermittelt wurde. Und ich glaube, allein solche Denkanstöße kann ich Menschen auf täglicher Basis mitgeben und das finde ich sehr schön und das überwiegt irgendwie alles, was tendenziell negativ sein kann. Voll.
Ich habe deine Frage, weil du Monogamie auch angesprochen hast und du hast ja auch definitiv viele Follower, die monogam wahrscheinlich leben. Findest du persönlich Monogamie überholt? Weil das wird ja oft den Leuten in offenen Beziehungen angekreidet. Die sind gegen diese Monogamie und die wollen alle, dass die freie Liebe überall praktiziert wird. Es gibt ja diese Klischee-Schubladen.
So kommunenhaft.
Ja, das ist Orgien. Ja. Mäßig. Wie findest du Monogamie und findest du, dass das, ja... auch das Vorurteil der Orgie. Vielleicht kommen wir zu den heißen Stuff.
Also ich fände es einfach schön, wenn beides, also Monogamie und Polyamorie oder offene Beziehungen koexistieren könnten und da einfach auf beiden Seiten mehr Akzeptanz dafür da ist. Ich möchte einfach niemandem die Monogamie absprechen und ich wünsche mir aber einfach mehr wirkliches Interesse von Menschen und ja, einfach Akzeptanz gegenüber meiner Lebensform und meiner Beziehungsform. Ich kann für mich zum Beispiel auch nicht sagen, dass ich für immer in offenen Beziehungen leben möchte, weil ich ja gar nicht wissen kann, wie sich mein Leben entwickelt. Also, dass ich überhaupt begonnen habe, offen zu leben, war ja auch so eine Abfolge an zufälligen Ereignissen und irgendwann hat sich's richtig angefühlt. Und ich schließe auch nicht aus, dass sich's irgendwann mal nicht richtig anfühlt. Ich glaube schon, dass es eine Beziehungsform ist, die für viele Menschen vielleicht geeigneter wären, die sich das aber nicht eingestehen. Und an den Punkt sollte, glaube ich, jeder einfach kommen, dass man das mehr hinterfragt, was ist für mich eigentlich richtig und was...
Oder auch entscheidet. Sich, ja. So sagt, ich möchte monogam leben mit dem Menschen und ich möchte vielleicht nicht monogam leben mit dem Menschen. Genau.
Ich glaube, da würden sie wirklich viele Paare dann wahrscheinlich also dieses ewige Fremdgehen und Belügen und Betrügen heute ersparen, wenn sie einfach sagen würden, hey, ich glaube, ich bin einfach vom Typ her... Nicht
in der
Typ,
Phase.
Genau, nicht Typ Monogamie.
Ja, weil ich glaube, also ohne da jetzt irgendwie groß zu sagen, was wäre wenn, aber ich glaube, wenn ich mit Anfang 20 die Chance gehabt hätte, und da gab es leider noch nicht diese Vorbildfunktion,
diese
die
Offenheit,
auch hat
ja, voll.
Und so offen hat, da glaube ich, hätte ich mir vorstellen können, dass ich definitiv in einer offenen Beziehung hätte leben können. Ich meine, jetzt suche ich einfach etwas anderes. Ich glaube, das hat sich mit der Zeit einfach verändert. Aber ich finde die Option und sich dann bewusst zu entscheiden eigentlich sehr schön.
Voll, absolut. Ja. Absolut. Wie ist es vom Dating her, oder beziehungsweise wie war es vom Dating her? Habt ihr euch zum Beispiel Dates erzählt oder wenn ihr irgendwie Dating-Plattformen genutzt habt oder so, war das irgendwie Thema? Kann man sich das vorstellen, so ihr sitzt nebeneinander auf der Couch und so sagt, hey, ich habe jetzt mit dem oder mit der getindert oder irgendwie sowas? Oder war das mehr so, okay, wir haben die Prämisse, sexuelle Gesundheit ist ganz wichtig, aber über den Rest reden wir nicht, was ist, wie seid ihr damit umgegangen?
Also eigentlich wirklich genauso, wie du es zuerst beschrieben hast. Also ich glaube, man kann sich's echt bei uns so vorstellen, wie so zwei beste FreundInnen, die nebeneinander sitzen und sich von ihren Abenteuern erzählen oder von ihrem Dating erzählen und mit dem sie gerade so schreiben. Und es ist dann auch immer so, ja, oh, der hat mir geschrieben oder die hat mir geschrieben. So, oh, ja, keine Ahnung, mit der schreibe ich jetzt mehr, mit der treffe ich mich jetzt nächste Woche. Und ich glaube, wir freuen uns beide immer sehr füreinander und sind da super offen. Und ich bin auch extrem neugierig, was das angeht. Also ich möchte auch immer alles wissen, weil ich das voll spannend finde.
Voll.
Also wie bei meinen besten FreundInnen eigentlich. Möchte ich einfach so Dating-Stories hören und interessiere mich auch dafür, was so gelaufen ist. Und bei uns ist es auf jeden Fall sehr, sehr offen, wie wir das kommunizieren. Und das finde ich auch sehr schön. Und ich glaube, ich könnte damit sehr schwer umgehen, wenn man das gar nicht erzählen würde oder würde mir einfach zu viel Kopfkino auch machen. Also ich glaube, so ist für mich einfach alles klar und ich kann viel rationaler damit umgehen. Anderen geht es vielleicht genau anders. Also ich kenne auch Paare, die eben dieses Don't Ask, Don't Tell machen und sehr gut damit klarkommen, die eben nur dann kommunizieren, dass was stattgefunden hat oder in welchem Rahmen was stattgefunden hat, wenn zum Beispiel mal was schief läuft mit der Verhütung und man sagt, okay, wir müssen uns jetzt beide testen lassen und dann eben sehr offen damit umgehen und das dann erzählen, aber sonst sehr, sehr, ja, hinter vorgehaltener Hand die Dinge erleben.
Aber teilt ihr euch auch ab und zu Dates?
Yes.
Wie gängen du die Dates damit um? Was mich interessieren würde, ist das dann irgendwie so beim Dating schon oder beim Schreiben schon irgendwie Thema? Also,
oder wann sagt ihr das? Wann
ist der Punkt, dass man das sagt?
Ich habe jetzt eine Story gehabt. Freundin von mir hat jemanden getindert. Ertindert.
Ertindert, finde ich gut.
Ertindert. Und hat dann halt erst so nach, ich weiß nicht, einer Woche Schreiben herausgefunden, der ist in einer offenen Beziehung. Eigentlich richtig, ich habe es als beschissen gefunden, weil ich mir gedacht habe, so, sie sucht ja niemanden, also sie sucht ja was anderes vielleicht. Und das hätte sie zu einem früheren Zeitpunkt einfach netter gefunden. Ab wann kommuniziert man sowas?
Ich versuche das immer sehr, sehr früh zu kommunizieren, also auf jeden Fall in den ersten Gesprächen. Wobei ich auch sagen muss, dass sich das oft automatisiert, weil ich zum Beispiel Tinder gerade gar nicht nutze und die einzige Dating-Plattform, auf der ich gerade unterwegs bin, ist OkCupid. Und da gibt es auch die Option, das anzugeben. Also, dass man eben in einer polyamorösen Beziehung ist oder in einer offenen Beziehung und da hat man viel mehr so diese Möglichkeiten, solche Dinge zu beantworten. Und dann haben Menschen auch die Möglichkeit anzugeben, ob sie überhaupt Menschen angezeigt bekommen, die eben nicht auf der Suche nach einer Beziehung sind.
Und das ist genau das, was wir nämlich auch oft besprechen. Weil ich glaube, dass das nämlich, also das ist ja das, was ich oft so unfair den Menschen gegenüber finde, weil, also ich habe oft immer, ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich jetzt, bevor ich das von dir alles gehört habe, immer ein sehr beschränktes Bild auf offene Beziehungen gehabt, weil ich immer eher so der Meinung war, das ist eine Idee, die von einem Mann ausgeht. Der dann sagt so, ja, zwei Mädels sind irgendwie schon nett irgendwie. Und also ich kenne tatsächlich auch wirklich nur Geschichten, wo man eben das so versucht hat, wo der Mann halt gesagt hat, hey, ich bin offensichtlich irgendwie schon interessiert immer nur an anderen Frauen und ich würde das gerne öffnen. Und also ich kriege ja auch diese Nachrichten und dann schreiben mir so, ja, ich fühle mich eigentlich damit überhaupt nicht wohl, mir geht's total schlecht, wie kann ich das jetzt für mich so machen, dass ich das aushalte? Und deswegen, ich glaube, dass ich da halt echt so ein bisschen mir gedacht habe, war echt Männer, wirklich. Und dann natürlich auch die Nachrichten. ja, ich war mit einem Typ irgendwie auf mehrere Dates, haben uns extrem gut verstanden und dann erst so nach Wochen kommt dieses übrigens in einer offenen Beziehung. Also ich glaube, dass das halt dann auch oft so schlechte PR eigentlich für das Konzept der offenen Beziehung macht irgendwie, wenn die Leute das nicht von Anfang an offen, deutlich, ehrlich sagen.
Ja, das finde ich auch schade. Und ich meine, ich muss auch sagen, wenn ich Menschen zum Beispiel im echten Leben kennenlerne, dann nimmt mir mein Social-Media-Profil auch oft ein bisschen die Arbeit ab, weil heutzutage, wahrscheinlich kennt ihr es auch, es ist nicht mehr, kann ich deine Nummer haben, sondern hey, gib mir mal dein Instagram.
Schaut sofort, ja.
Und dann, manchmal gebe ich so meinen privaten Account raus, aber wenn die Person relativ vertrauenswürdig ist, dann zeige ich auch, dass ich, also, ja, gebe ich der Person auch meinen richtigen Instagram-Account und dann ist das ja auch sehr offensichtlich. Und ansonsten versuche ich auch echt, das sehr schnell zu erzählen oder mache das klar. Und ganz oft sind mein Partner und ich auch gemeinsam zum Beispiel auf Partys unterwegs, als es noch Partys gab. Und
als es noch Partys gab.
long time ago, we can still remember.
Und dann, wenn zum Beispiel dann die Frage kommt, ja, mit wem bist du heute da? Und dann sage ich ihm zum Beispiel, ja, mit meinem Freund. Und dann entwickelt sich daraus eh das Gespräch. Also es ist immer anders, das Szenario, aber ich versuche schon sehr früh klarzustellen, was ich suche und was ich nicht suche und auch abzuklären, ob das für die Person in Ordnung ist.
Aber hast du manchmal das Gefühl so, weil du hast ja auch so eine Partnerin gehabt oder hast sie, hast du das Gefühl, dass ihr da halt zum Beispiel von Typen extra sogar aufgerissen werden wollt, weil der Typ, also jetzt sei es über wie wir Social Media, über deinen Kanal selber oder auch vielleicht auf Partys, wo man einfach auch weiß, wer du bist, dass man so sagt, ah, du hast ja eh eine Freundin, komm, wir machen was zu dritt, Ding. Also passiert dir das auch öfter?
Manchmal ja, aber ich finde, das ist so eine schmale Grenze, weil manchmal möchte ich das ja auch. Also ich finde das eigentlich ganz cool, zum Beispiel auch auf Reisen, wenn man irgendwie so sich auch vielleicht mit einer Freundin mal ein Tinder-Profil macht und so wirklich, wenn man eben, wenn man so ein kleines Abenteuer haben möchte. Leon,
voll deins. Ja, ist gerade so locht.
Ja, dann finde ich das eigentlich voll cool und dann spricht ja auch nichts
wollte
dagegen.
Ich wollte von Mailand haben, aber da gibt es Probleme. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
Und ich finde, dann gibt es auch Typen, bei denen man voll das gute Gefühl hat und die einfach auch sehr offen sind und die Gelegenheit dann auch natürlich nutzen, weil ich glaube, das ist schon eine sexuelle Fantasie von vielen und dagegen spricht ja auch nichts, solange man sich jetzt nicht fetischisiert fühlt. Es gab aber auch schon Szenarien, wo die Grenze sehr stark überschritten war. Also zum Beispiel auch, als ich mit meiner Freundin in Kapstadt war und wir eben gemeinsam uns ein Tinder-Profil gemacht haben und einen Typen getroffen haben, der dann extrem schnell auf diese Schiene gegangen ist. So, ja, macht mir vor mir rum und können wir zu dritt rummachen. Und der uns wirklich einfach nur getroffen hat, um uns da irgendwie, ja, zu verführen, sag ich mal, um es nett auszudrücken. Und wir, das ist einfach nicht so unsere Ebene zum Beispiel. Also wir finden es cool, auf solchen Reisen Leute kennenzulernen und man verbringt vielleicht einen Tag gemeinsam, schaut mal, wo es hinläuft, aber es ist nicht so, okay, passt, wir reißen uns jetzt jemanden auf einem Sexdate, weil das einfach null unsere Art ist. Ich bin einfach kein Fan von dieser Art von Dating und brauche mehr so diese persönliche Connection. Mhm. Und
du hast mal gesagt, du bist auch nicht so der Fan von so zack, zack, ein Date, Sexdate und dann
voll.
Geht's los. Das hast du mir mal in einem Gespräch erzählt. Das fand ich irgendwie cool, weil man denkt, und das ist wieder ein Vorurteil. Ich glaube, man hat so das Bild offene Beziehung, die wollen sofort Sex haben.
Die sind so voll Nymphoman irgendwie. Ja. Ich glaube, dass das echte Vorurteil ist. Also ja, absolut.
Also. Na, das ist für mich einfach gar nicht. Also ich brauche auf jeden Fall irgendeine Art von persönlicher Connection mit einem Mensch. Das muss jetzt überhaupt nicht super emotional sein, aber auf irgendeiner Ebene brauche ich einfach dieses Klickgefühl. Mhm. Und wenn ich das nicht habe und das Gefühl habe von meinem Gegenüber, es geht jetzt gerade nur um Sex und dann verabschiedet man sich und ist wieder weg, hört nie wieder was voneinander. Das ist einfach nicht so meine Art zu daten.
Ein gutes Gespräch, das dem Ganzen vorausgeht, ist Gold wert.
Ja, voll.
Wirklich.
Ja, deswegen ist es eben dann oft diese Grenze, die ein bisschen überschritten wird, glaube ich. Aber ja, grundsätzlich gibt es auch sehr gute Szenarien, glaube ich, die so beginnen.
Ich schenke jetzt nur mal noch, Ladies.
Werbung.
Wenn wir gerade mal nicht Wein trinken bei der Aufnahme, sind die Leonie und ich bekennende Kaffee-Fans und vor allem jetzt, wenn es heiß wird, lieben wir Eiskaffee. Es ist einfach das Beste. Unser neuester Favorit aus dem Kühlregal, Emmy Kaffee Latte.
Ich bin ja ein riesengroßer Emmy Kaffee Latte-Fan. Vor allem gehe ich gerne am Nachmittag mit meinem Hund spazieren und jetzt, wo die Sonne scheint, ist das der perfekte Begleiter. Also Coffee to go, Waldi, wir setzen uns auf eine Parkbank, ich trinke meinen eiskalten Kaffee, Waldi kann in der Wiese spielen. Und so macht das Ganze noch ein bisschen mehr Spaß und mit mehr Genuss dabei zu sein.
Emmy ist der erste Kaffee auf dem österreichischen Markt, der echt natürliche Zutaten beinhaltet. Auf Zusatzstoffe, Verdickungsmittel, Konservierungsmittel, Farbstoffe, künstliche Aromen und Stabilisatoren wird verzichtet.
Ich verzichte ja auf Milchprodukte und deswegen bin ich ein riesiger Fan, dass jetzt den Emmy Coffee Drink Almond gibt, den ersten Coffee to go auf pflanzenbasierter Mandelmilch. Das ist nämlich neu im Kühlregal.
Und ich glaube, wir holen uns so einen jetzt aus dem Kühlschrank, oder?
Yes. So, Corona war ein großer Schock für uns alle, würde ich jetzt mal so sagen. Hat sich da dein Datingverhalten verändert? Weil ich habe zum Beispiel, das ist aus einem anderen Umfeld sozusagen, die haben ihre offene Beziehung nicht weitergeführt in der Zeit. Mhm. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr gedatet? Weil ich meine, Spaziergedates hatten ja auch die Singles da draußen. Also ja. Von dem her, why not?
Ja, ich muss sagen, es hat auch sehr, sehr, sehr limitiert bei uns stattgefunden und ich hatte auch eine sehr unsexuelle Phase, so gerade im zweiten Lockdown war bei mir einfach Sense. Also ich glaube auch so der Winter plus Lockdown und auch Umzug in meinem Fall haben einfach dazu geführt, dass ich so viel innerlichen Stress hatte, dass Sex sehr, sehr untergeordnet war in meiner Prioritätenliste und ich dann wirklich nicht drüber nachgedacht habe. In der Zeit ist für mich einfach Nähe viel wichtiger gewesen als alles, was sexuell ist. Mhm. Und davor im Sommer, als es ein bisschen easier war, war es vielleicht eher noch ein Thema, aber wir sind auch sehr, sehr vorsichtig damit umgegangen. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, einfach leichtfertig Leute zu treffen, vor allem als es noch keine Testmöglichkeiten gab, ja. War ich wirklich sehr vorsichtig, habe monatelang eigentlich nur dieselben 5 Leute gesehen und habe dann auch dieses Bedürfnis nach Dating und Spaß einfach zurückgesteckt, so wie wir alle. Also irgendwie dachte ich mir, okay, wir sitzen alle im selben Boot und mir geht's ja noch relativ gut, ich lebe nicht alleine, ich bin in einer Beziehung und dann schaffe ich es ja wohl mal, dieses Ego zurückzustecken und jetzt nicht zu sagen, ja egal, ich will jetzt ein Abenteuer erleben. Also das wäre auch null meine Art, an so eine Situation ranzugehen, deswegen...
Die Leichtigkeit war einfach dahin, gell? Das ja, war genau. Wirklich, ich glaube, das hat einfach jeden irgendwie mitgenommen.
Ja. Aber ich finde es schön zu hören, dass es auch voll. In jeder Art von Beziehung stattgefunden hat.
Ja, und auch so dieses Thema, das ich vorher schon angesprochen habe, dass bei mir eben so eine persönliche Connection voll wichtig ist.
Ja.
Das führt bei mir auch oft dazu, dass ich extrem blockiert bin bei so Online-Dating und einfach gar nicht wirklich Bock habe, jetzt Leute mal zu treffen, weil mir das schon wieder so... bisschen zu viel Effort ist, wenn ich vorher nicht abschätzen kann, ob ich so eine Connection habe. Also eigentlich ist mein Datingweg eher, ich lerne jemanden im Real Life kennen und ich habe das Gefühl, da ist so eine Art Chemistry und dann treffe ich die Person. Mhm. Und deswegen ist Online-Dating bei mir sowieso so ein sehr wenig stattfindender Weg, um Menschen kennenzulernen. Und ich glaube, allein deswegen habe ich durch Corona ganz, ganz wenig gedatet, weil eben das gar nicht so mein Zugang dazu ist und das Real-Life-Daten hat halt einfach nicht stattgefunden.
Ja. Na, es ist immer cool, finde ich, wenn man halt wirklich schon ausgespäht hat online und sich dann die Fotos oder so Bild machen und Kinder und dann hast du die vielleicht zufällig auf irgendwelche Events drauf und hast mal so ein bisschen schauen können, wie die Person so ist oder so. Ja. Das finde ich immer, ich habe das auch immer irgendwie, es weckt halt auch die Fantasie und gleichzeitig kannst du ein bisschen abchecken, ob die Person halt irgendwie total daneben
ich
ist.
Ich finde Real-Life generell eigentlich besser. Also wenn man, also der bevorzugte Weg ist doch einfach, dass man jemanden kennenlernt, sieht, ob es passt oder nicht und dann connected. Aber es gibt natürlich Barrieren, wie zum Beispiel Menschen, die sich halt einfach sehr unsicher sind und nicht so outgoing sind. Ich glaube, dazu gehören wir alle drei nicht so sehr, dass wir so mega schüchtern sind. Dann ist es auf jeden Fall nett, online zu daten. Und natürlich, man weiß ja nicht, wie die Arbeitsverhältnisse sind. Weil zum Beispiel, ich weiß nicht, in unserem Bereich ist es doch sehr weiblich.
Ja, voll.
Da ist es halt dann auch schwierig, mal jemanden kennenzulernen, wenn man halt zum Beispiel auf Männer steht. Dass man den im Arbeitsumfeld kennenlernt, wie das andere auch schaffen.
Wie wir schon gesagt haben, die männlichen Influencer, Leonie.
Ja, das ist nichts für die. Das ist nichts für mich. Also, da bin ich raus.
Was ist für die so das Erfolgsgeheimnis für eine glückliche, offene Beziehung, wenn wir sie jetzt so betiteln würden?
Es klingt zu klischeehaft, aber echt Kommunikation.
Mhm. Aber das ist das, was wir immer sagen. Communication.
Ja. Wir brauchen Merch, wo Communication steht. So.
Communication. Mercury retrograde.
Ja, genau.
Vor allem, also wenn ich schaffe zu kommunizieren als Mensch, der ist sehr, sehr schwierig anderen Menschen so auf die Füße treten kann, beziehungsweise immer Angst hat, anderen eben auf die Füße zu treten. Wenn ich das sogar schaffe zu kommunizieren, dann schaffen das andere auch. Also ich musste das auch echt lernen in meiner Beziehung, dass ich Dinge offen anspreche, auch wenn ich vielleicht die Sorge habe, dass das jemand negativ auffassen könnte. Ich tendiere dazu, Dinge immer auf mich zu beziehen oder die Fehler sehr stark bei mir zu suchen. Und das muss man bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, auch einfach ablegen und einen Weg finden, um respektvoll, aber doch auf die eigenen Bedürfnisse bedacht zu kommunizieren.
Ja. Aber ich finde, es klingt wirklich extrem reif. Ich glaube, dass bei dir extrem viel Selbstreflexion und so auch passiert, oder? Beziehungsweise auch innerhalb deiner Beziehung, dass man sich überlegt, wie kommt, also ich glaube, das ist nämlich wirklich was, was die wenigsten Menschen, egal in welcher Beziehung, praktizieren. So, wie kommt jetzt das, was aus meinem Mund kommt, bei der anderen Person vielleicht an? Verletzt es? Ist es irgendwie, stößt es vor den Kopf? Ist es verunsichernd oder so? Und ich glaube halt, wenn du wirklich also diesen Austausch hast und sagst, hey, wir reden da jetzt drüber, was du damit gemeint hast oder was wirklich in dir abgeht, dann bringt dir das wirklich auch Kommunikationsskills-mäßig auf ein anderes Level.
Ja, ganz sicher. Und ich finde auch so, von was Empathie angeht, also nach 4 Jahren Beziehung kennt man eben auch so die Triggerpunkte vom Partner. Und niemand ist der perfekte Kommunikator, die perfekte Kommunikatorin. Und oftmals, egal wie sehr ich versuche, das respektvoll auszudrücken, es kann vielleicht genau das falsche Wort sein, dass ich gesagt habe, dass irgendein vergangenes Trauma oder irgendeine vergangene Erfahrung in meinem Partner triggert. Und das finde ich auch so schwierig. Oder das ist auch was, was man einfach lernen muss und was aber auch Zeit braucht und auch wieder Kommunikation. Also, dass ich vielleicht auch nach einer Diskussion oder wenn es irgendwie doch ein bisschen anders gelaufen ist, als man sich vorgestellt hatte, dass man dann auch offen auf den Partner, die Partnerin zugeht und sagt, hey, eigentlich verstehe ich, was du meinst, aber das und das hat mich getriggert oder hat was in mir ausgelöst und dass der Partner, die Partnerin dasselbe sagt. Also solche Wege der Kommunikation sind, glaube ich, auch ganz wichtig.
Hast du aber dazu Literatur gelesen oder ist das alles einfach nur learning by doing? Oder kannst du vielleicht einen Tipp geben, wenn da draußen jemand sich für das Thema offene Beziehung interessiert?
Ich finde, Wie wir lieben von Friedemann Karik ist immer so meine 1A-Buchempfehlung. Ich finde, das ist ein extrem gutes Buch mit kurzen Geschichten von Paaren, die eben zum Beispiel nicht monogam leben, in irgendeiner Form einer offenen Beziehung leben. Und das ist sehr, sehr inspirierend. Es sind auch teilweise so wissenswerte Texte drinnen oder eben Hintergründe, wie Monogamie überhaupt entstanden ist zum Beispiel. Und es ist echt sehr, sehr spannend und fasst sehr viele Punkte sehr gut zusammen und auch sehr viele Emotionen, die man vielleicht fühlt in dieser offenen Beziehung.
Ich glaube, es ist ja echt interessant, mal überhaupt über die Entstehungsweise von Monogamie zu erfahren, weil es ist ja wirklich was, was man wahrscheinlich gar nicht so oft hinterfragt, so, woher kommt das eigentlich so?
Ich habe ja das Buch schon öfter empfohlen, Vom Himmel auf Erden. Da steht ja auch, dass das ja eigentlich daher kommt, dass wir davor eigentlich, Sexualität ist eine Kommunikationsform, also Affen führen sie bis heute fort, also Affen haben ja auch gerne Sex, um halt Machthierarchien zu bestimmen, beziehungsweise auch Zuneigung zu zeigen. Konflikte zu lösen. Aber das hat sich ja durch die ganze, dass wir halt Landwirtschaft betreiben wollten und dann brauchten wir einen Erben und dann brauchten wir aber auch Frauen, die treu sind. Männer müssen dann nicht ganz so treu sein, aber eine Frau muss treu sein, damit der Erbfolge
damit du weißt, woher das Kind kommt. Das ist ja eigentlich wirklich so banal irgendwie.
Und das ist total interessant, dass es halt sich daher kommt und diese Monogamie eigentlich davor nicht zu Thema war, auch bei sozusagen, man hat herausgefunden, Jäger und Sammler, weil man ja das mit DNA schon ein bisschen abgleichen kann. Und das finde ich super interessant und super spannend. Ich finde es auch interessant, dass es sich so lange gehalten hat. Und ich meine, für manche ist es das Konzept und die sind super glücklich damit. Aber für andere ist es einfach von der Gesellschaft auferlegt. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass man sich halt sehr lange durch diese ganzen Bilder, die man durch Disney, durch irgendwelche Jugendfilme bekommt, nicht den Gedanken macht, ob es da draußen was anderes gibt. Also wir gehen einfach mal davon aus, es ist eine hetero...
Es ist das Nonplusultra.
Monogame
Beziehung. Und es ist halt auch das Interessante, weil es einfach nie irgendwo repräsentiert ist. Ja. Also das ist halt, du sagst irgendwie so, jedes Staatsoberhaupt hat irgendwie lebt in einer heterosexuellen Ehe irgendwie und Mutter, Vater, Kind gespielt als Kind und in sämtlichen Kinderbüchern ist immer nur von Mutter, Vater und Kind die Rede. Also du kriegst ja dieses, du lernst es. Es ist eigentlich so. Ich glaube, es ist, ich habe mit einigen Paartherapeuten immer, also schon sehr oft Interviews gehabt und es sagen wirklich eigentlich alle durchgehen, Monogamie ist eigentlich was, was man lernt und das ist nicht was der Mensch von Grund auf so praktizieren würde, weil ich meine, die oberste Prämisse von uns Menschen ist ja eigentlich so die DNA weiterzugeben, irgendwie Nachwuchs zu produzieren und natürlich auch so, deswegen glaube ich, schleicht es ja in sehr viel monogamen Beziehungen dann auch oft so diese Langeweile ein, weil du eigentlich ja irgendwo natürlich auch, so banal es ist, von der Anwesenheit dieses Menschen irgendwo gelangweilt bist und dein Körper eigentlich auch schon schreit und sagt immer, natürlich ist es halt im Alltag nicht immer so auslebbar.
Da gibt es eine Anzahl, ich habe es jetzt vergessen, die Zahl genau, aber es gibt eine Anzahl an Sex, die du hast mit einem Partner bei Frauen und danach schreit der weibliche Körper sozusagen nach neuer...
Du hast mir gesagt, 200, kann ich mich erinnern.
Ja, 200 herum, nach neuer DNA, weil anscheinend die Schwangersein nicht funktioniert. Und zum Beispiel, und deswegen interessanterweise auch bei Frauen, die die Pille nehmen, Monogamie besser funktioniert, weil sie
runtergedrosselt ist.
Weil sie fake schwanger sind die ganze Zeit und deswegen nicht so auf ich brauche jemanden neuen, der mich schwanger macht. Also, weil wir sind einfach nur Biologie. Wir können das ja nicht
das
ändern.
Ist, man kann es nicht abstreiten, es ist auf alle Fälle ein großer Teil
das
von uns.
Ich finde aber super spannend, dass es halt dann irgendwo überschreitet. Ich meine, klar, man kann sich immer dafür entscheiden, aber ich finde, die Entscheidung ist wichtig und dass wir halt einfach nicht davon ausgehen, dass das eine das Richtige und die Norm ist, nur weil alle anderen einen sagen, das ist das Wahre. Weil ich meine, ich weiß es von der Großelterngeneration, die haben sich alle beschissen aufs Ärgste.
Voll, das ist ja nicht, also ich finde absolut nicht besser.
Kinder en masse?
Nein, es ist definitiv nicht die bessere Herangehensweise. Vor allem, glaube ich, wachsen Kinder extrem traumatisiert auch auf, wenn sie wissen, dass diese Dinge passieren, aber die Eltern so, die bocken so diesen Vorhang des Schweigens über alles. Die Kinder sind so alleingelassen, oft mit diesem Thema, wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Prinzipiell glaube ich, wenn es so ist wie bei dir, wo man halt wirklich offene Beziehung auch praktiziert und halt zum Beispiel sagt, man legt sich einfach da keine Schranken auf, man versucht aber gut zu kommunizieren, gut zum anderen zu sein, dann sehe ich da auch überhaupt kein Problem damit. Ich glaube, schwierig wird es halt wirklich dann ab dem Zeitpunkt, wo einfach irgendwer egoistisch bestimmt, ich würde jetzt einfach gern mit unglaublich vielen Menschen Sex haben und ich würde aber auch gleichzeitig meine Beziehung haben. Ich glaube, dann ist halt wirklich ein Konfliktpunkt. Was wäre für dich, ist so das absolute No-Go, was man in einer offenen Beziehung nicht machen sollte? Nicht kommunizieren, oder?
Ja, ich finde Lügen in jeder Beziehung, also egal eigentlich, ob monogam oder nicht monogam, wenn ich das Gefühl habe, das Vertrauen zu meinem Partner ist irgendwie verletzt, dann könnte ich damit, glaube ich, nicht umgehen. Und ich finde, Betrügen kann in offenen Beziehungen einfach auch stattfinden, aber anders. Es ist eben nicht dieses klassische, okay, ich habe mit jemand anderem Sex, sondern es ist vielleicht dieses, ich habe mit jemand anderem Sex, aber halt mich nicht an die Regel, dass ich verhüte oder ich verschweige oder ich behaupte, na, da ist nichts gelaufen und eigentlich ist schon was gelaufen oder die Person schläft vielleicht mit jemandem, bei dem so ein quasi Veto eingelegt wurde. Also das habe ich vorher eher angesprochen, dieses Gefühl von, okay, ich fühle mich nicht wohl mit der Person, die du gerade datest, und dann verschweigt der Partner, dass er die Person trotzdem trifft und ja, irgendwann kommt es vielleicht raus, das würde ich zum Beispiel auch als Betrügen empfinden, weil es einfach Unehrlichkeit ist und ich damit nicht umgehen könnte. Also das wären auf jeden Fall No-Gos.
Und was wäre so der Tipp, wenn du jetzt zum Beispiel mit wem ein Gespräch hättest, der sagt, ich habe jetzt seit, was weiß ich, 2-3 Jahren eine monogame Beziehung und ich würde mich dafür interessieren, wie spricht man sowas am besten an mit dem Partner oder der Partnerin?
Ich finde, es ist immer ganz gut, wenn man so Vorzeigebeispiele anspricht. Also zum Beispiel so, hey, kennst du die Bloggerin Jules Vogel? Sie lebt in einer offenen Beziehung. Aber dann zum Beispiel dieses Ding, oder ich habe jetzt das Buch gesehen von Friedemann Karik, da geht es um offene Beziehungen. Und ich finde es voll spannend. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Oder wie siehst du das? Wie stehst du zu offenen Beziehungen? Oder zu sagen so, ich habe jetzt mir über offene Beziehungen Gedanken gemacht. Ich fände das eigentlich, also für mich wäre das gar nicht so abwegig, falls du das mal in Erwägung ziehen würdest. Also, dass man es eher so auf sich bezieht. Ich glaube, schwierig ist es immer, wenn man auf den Partner oder die Partnerin zugeht und sagt, hey, ich hätte gerne eine offene Beziehung. Oder ich möchte nicht mehr monogam sein. Oder ich fühle mich mit Monogamie nicht mehr wohl. Weil dann sofort so ein Erwartungsdruck aufgebaut wird, der der, glaube ich, nicht mehr verschwindet. Mhm. Und der Partner, die Partnerin wird sich immer Gedanken darüber machen, okay, ist die Person noch glücklich in der Beziehung oder kann es überhaupt noch funktionieren, ja, wenn dieser Wunsch da ist?
Ja. Genau. Bin ich genug?
Also die Sätze, ja, die du jetzt gesagt hast, sind zum Beispiel Sätze, die ich schon einige Male auch gelesen habe auf unserem Account. Also so, ja, von Mädels eben sagen, die Typen kommen. Es waren, glaube ich, wirklich ausschließlich Männer, die auf die, also von den Nachrichten, und es waren wirklich so, ich bin in der Monogamie nicht mehr glücklich. Oder
ich muss dazu sagen, wir haben auch eine sehr weibliche,
natürlich, gelesene, natürlich, Community. Muss man natürlich auch sagen.
Und ich glaube auch, dass Frauen wahrscheinlich eher öffentlich damit, öffentlich im Sinne von, dass sie uns schreiben, sie damit uns umgehen, als dass einem anders sagt. Ich finde aber das so spannend, weil ich mir halt denke, so, es würden so vielen Beziehungen wahrscheinlich also eine Hilfestellung geben, wenn sie sich offen dazu bekennen würden, anstatt das hinterrücks zu machen.
Wahrscheinlich würdest du es auch retten können teilweise, ja, aber wenn es halt wirklich so katastrophal ändert, absolut.
Weil so wie du das eben so reflektiert beschreibst, das ist halt definitiv eine gesunde Beziehung,
mhm,
oder ja, Beziehungen, die du führst. Andere Menschen führen eine monogame, absolut ungesunde Beziehung und absolut toxische Beziehungen, mhm, und verstricken sich dann auch mehr in Verhaltensmuster, die ja eigentlich nur auferlegt sind, weil in unserer Gesellschaft einfach auch gesagt wird, monogam it is.
Mhm.
Und alles, was abweicht, ist irgendwie scheiße.
Ja, und Mann und Frau halt auch oft, das ist halt ja, leider also das große nicht. Problem.
Ja. Ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass grundsätzlich mehr Männer sich zum Beispiel eine offene Beziehung führen, aufgrund unserer Sozialisierung. Also ich glaube einfach, dass dieses Bild, das man jahrelang als Frau oder weiblich gelesene Person vermittelt bekommt von der eigenen Sexualität, von der eigenen Offenheit, dass man das nicht von vornherein ablegen kann, mhm, oder nicht einfach behaupten könnte an dem Punkt, okay, es ist 50-50, gleich viele Frauen wie Männer wollen eine offene Beziehung, weil das einfach nicht Fakt ist. Wenn Männern oder eben männlich gelesenen Personen immer vermittelt wird, dass sie ja offen ihre Sexualität ausleben, mhm, dürfen und das bei ihnen voll in Ordnung ist, wenn sie viele wechselnde PartnerInnen haben, und ja, natürlich ist es dann leichter zu sagen, ja, ich möchte eine offene Beziehung oder ich lebe sehr promiskuitiv und ich stehe dazu, mhm, als Frau, wo du abgestempelt wirst von der Gesellschaft und, mhm, dir das dein Leben lang gar nicht zutraust, dass du so offen lebst, mhm, dann herzugehen und zu sagen, ja, ich hätte gerne eine offene Beziehung, ist, glaube ich, so ein ganz anderer, mhm, Startpunkt, mhm, und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass mehr Männer offen kommunizieren, dass sie gerne eine offene Beziehung hätten.
Das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil ich kenne das bei ganz vielen Freundinnen von mir, die in monogamen Beziehungen sind, und sobald sie Single sind, haben sie Ho-Summer. Und dann, wenn Ho-Summer wieder over ist,
Ho-Summer 2021,
sind sie halt wieder in einer monogamen Beziehung. Und aber es wünschen sich im Prinzip, ja, sagen ja auch oft so, ja, ihnen fehlt der Sex, also der Sex voll mit anderen oder halt das Kennenlernen. Oft ist es gar nicht der Sex, sondern dieses Flirten und dieses
Prickeln, das du erlaubst. Ich glaube, dass das wirklich sowas ist, was du erlaubst. Weil
jemanden kennenlernen, eben, und mal ein bisschen schmusen, mal ein bisschen touchy.
Ja, voll.
Mal schauen, wo es hinführt.
Flirten
mal
einfach.
Erleben. Ja. Leben ist großes Thema, glaube ich, generell jetzt. Und dann ist es aber so, nein, das verbieten sie sich, aber dann funktioniert die Beziehung nicht. Und sie sind in Wahrheit uroft eifersüchtig, weil der Mann sich vielleicht mal mehr Flirts herausnimmt. Mhm. Und ich denke mir dann so, hey, dann öffne doch lieber deine Beziehungskonstrukte in deinen Kopf, anstatt dich da so festzufahren.
Ich glaube, dass das oft ein wenig so ein Konkurrenzkampf wird mit der Zeit, weil Männer halt einfach eher prinzipiell mal offener, wahrscheinlich von der Gesellschaft, vielleicht nicht unbedingt vom Elternhaus, aber von der Gesellschaft her dahingehend erzogen werden, dass es eben okay ist, hm, und dass sie sich ja mit einer Sexualität beschäftigen können irgendwie in einem Rahmen, der toleriert ist. Das stimmt auf alle Fälle. Aber so prinzipiell denke ich mir, es ist ein irrsinniger Kraftakt, sie mit der eigenen sexuellen Identität auch auseinanderzusetzen. Also, mhm, wirklich auch zu sagen, ich überlege mir das jetzt wirklich und ich suche die Gespräche zu meinen Partnern, Partnerinnen, je nachdem, was es sein soll, und auch zur Familie, und sage, steht dann auch dazu. Also ich glaube, dass wirklich viele Menschen das einfach nicht schaffen, sie hinzusetzen, sie mit sich selber zu beschäftigen und zu sagen, okay, jetzt schauen wir wirklich mal an, was will ich eigentlich, wo will ich sein? Und ich glaube, dass diese ganze Verletztheit, die dann auch oft in monogamen Beziehungen sehr oft passiert, wenn der Mann ewig oft fremd geht und so, dieses Mal wird es anders, und es wird nie anders, und es wird so eine Spirale an Verletztsein und Spielchen dann auch, mhm, irgendwo, dass das einfach ein brutales, schlimmes Resultat ist davon, dass sie irgendwer einfach nicht zu sich selber bekennen kann. Und da wird halt dann oft der andere oder mehrere Personen in Mitleidenschaft gezogen.
Ja, und ich glaube auch, was ich so von meinem Freundeskreis höre und auch selbst erlebt habe, ist, dass viele gar nicht mehr so Bock haben auf Dating und auf irgendwelche sexuellen Abenteuer, auf Affären, weil sie so viele negative Erfahrungen gemacht haben, weil ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse so wenig im Vordergrund stehen. Und wenn du als Frau oder weiblich gelesene Person immer wieder die Erfahrung machst, okay, der Sex mit Fremden oder mit beinahe Fremden, mit Affären, die ich nur kurzzeitig habe, ist eh immer schlecht, weil die überhaupt keine Rücksicht nehmen auf meine Bedürfnisse und eigentlich nur ihr Ding durchziehen. Natürlich hast du dann keine Lust, irgendwie nicht monogam zu leben, weil dann hast du vielleicht einmal eine Person gefunden, die zu der du dich emotional hingezogen fühlst, aber mit der auch der Sex gut ist, und dann bleibst du eben bei der Person, weil eh alles davor gar nicht so prickelnd war. Und ich glaube, da machen auch Männer eine ganz andere Erfahrung und ja, haben oftmals eher die Erfahrung, okay, ja, ich habe eh meine Bedürfnisse befriedigt, deswegen war das eine gute Erfahrung und die möchte ich wieder machen. Also funktioniert ja irgendwie auch der Mensch, dass du die Erfahrungen, die positiv für dich sind, wieder machen möchtest, und die Erfahrungen, die nicht so toll waren, möchtest du vermeiden.
Absolut. Ja.
Was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
Ich glaube, ich würde mir mehr Aufklärung darüber wünschen, beziehungsweise mehr entstigmatisierte Darstellung von offenen Beziehungen, weil auch die Punkte, die ihr vorher schon angesprochen habt, die erlebe ich eben immer noch sehr, sehr oft. Also diese Promiskuitivität, dann dieses, ja, sehr wenig Emotionale, also dass man eben sehr abgestumpft ist auf dieser Ebene und ja, einfach durch die Weltgeschichte geht und eigentlich die Beziehung gar keine echte emotionale Verbindung hat. Ich würde mir wünschen, dass das einfach mehr real dargestellt wird und das
und mehr Anerkennung
bekommt. Genau, an das Wort wird.
Und einfach auf einer gleichen Ebene steht mit Monogamie, sodass Menschen mehr das Gefühl haben, sie haben wirklich die Wahl und müssen sich jetzt nicht gegen den Strom der Gesellschaft stellen, wenn sie nicht monogam leben wollen, sondern können frei die Wahl treffen. Und wenn sie monogam leben wollen, auch voll in Ordnung, aber wenn sie einen anderen Weg wählen, dann auch gut.
Sehr schöner Schlusssatz, würde ich sagen.
Ja, wunderschön. Am besten folgt ihr auch Jules. Du magst deinen Instagram-Kanal selber ansagen.
Gerne. Ich heiße auf Instagram @JulesVogel.
Und uns könnt ihr immer folgen unter
couchgeflüster.vienna.
Und damit sagen wir Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.